Wer von euch gewinnt gerne? Aha, ihr seid lebendig. Sehr gut. Sport, Brettspiele, Diskussionen, Wetten. Es gibt jede Menge Dinge, die man gewinnen kann. Bei uns in der Familie ist so der Standardeinsatz bei Wetten Massageminuten. Und wenn wir uns diskutieren, dann wetten wir um 10 Minuten Massage. Und wenn man sich ganz sicher ist, dann setzt man vielleicht sogar mal 20 Minuten. Aber gut, nicht immer gewinnt man. Manchmal verliert man auch und dann darf man kneten. Ganz wichtige Frage noch, wer ist hier, der gerne anderen beim Gewinnen zuschaut? So mit dem Bierchen in der Hand. Ah, okay, das sind nicht so viele, aber ein paar sind auch dabei und manche trauen sich vielleicht nichts zu sagen. Ja, so mit fortschreitendem Alter, dann wechselt es so. Ja, man will nicht immer nur selbst gewinnen, sondern man schaut auch einfach anderen zu. Meine Predigt heute ist für Leute, die gern gewinnen. Und ich habe mich gefreut, viele haben sich eben gemeldet. Also zu euch möchte ich gerne heute sprechen. Aber nicht nur solche, die gerne gewinnen, auch zu solchen, die gerne andere besiegen. Hä? Was denn das? Das ist doch irgendwie genau das Gleiche. Aber heute in meiner Predigt möchte ich herausarbeiten, was ein Unterschied zwischen Gewinnen und Besiegen ist. Und mal schauen, ob wir dort gemeinsam reintauchen können. Die Auflösung kommt also noch. Vor 2 Wochen haben wir eine neue Predigtserie gestartet und ich habe die Predigtserie mit dem Titel überschrieben, Macht, Geld, sexy. Ja, ich hoffe, am Ende der Predigtserie könnt ihr alle diese Frage beantworten und habt eine weitere Lebensweisheit gewonnen. Nein, in Wirklichkeit geht es um 3 der größten Sehnsüchte, die wir Menschen haben. Die Sehnsucht nach Geld. Wir wollen gerne Geld haben. Wir wollen versorgt sein. Wir wollen, dass es uns materiell gut geht. Die Sehnsucht nach Sex und nach Partnerschaft, nach Liebe, nach Angenommensein. Und auch die Sehnsucht nach Macht, nach Anerkennung, danach irgendetwas im Leben zu bewirken und irgendetwas zu beeinflussen. Nicht einfach nur so durchs Leben zu gehen, ohne Spuren zu hinterlassen. Und letzte Woche haben wir gestartet und der erste Themenblock, über den ich sprechen möchte, ist das Thema Macht. Was macht das mit uns? Macht. Und wie gehen wir richtig damit um? Wie finden wir einen Jesus-mäßigen Umgang mit dem Thema Macht? Und letzte Woche haben wir gestartet und haben uns angeschaut, was eigentlich Jesus dazu sagt, über Leitung, wenn man andere Menschen beeinflusst, wenn man andere Menschen leitet, was ihm dabei wichtig ist. Und heute möchte ich ein weiteres Thema anschauen, was mit dem Thema Macht verknüpft ist. Und das ist das Thema Streit. Wer liebt Streit? Okay, alle denken mit, keiner meldet sich. Keiner, dann bin ich hier vielleicht falsch. Aber ich habe noch eine zweite Frage. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch melden, müsst aber auch nicht. Wer hat manchmal Streit? Ja, okay. Keiner liebt's und doch haben wir es alle. Das könnte man doch einfach sagen, ey, wenn ich es nicht mag, mache ich es einfach nicht mehr, oder? Ich mag keinen Streit, also lasse ich es einfach. Aber ganz so leicht funktioniert das irgendwie nicht. Man wünscht es sich nicht, man mag es nicht und trotzdem tut man es das eine oder das andere Mal. Und häufig ist das Thema Macht auch irgendwie zumindest teilweise mit dem Thema Streit verknüpft. Also wenn die Eltern sich einfach erdreisten, ihrem Kind was vorzuschreiben, ist doch klar, dass es dann Streit gibt. Und wenn das Kind sich auf seine gottgegebene Individualität beruft und sich einfach entscheidet, nicht auf das zu hören, was die Eltern gesagt haben, dann gibt es vielleicht noch mehr Streit. Und genauso läuft es auch in unseren Berufen, in unserer Nachbarschaft, in unseren Familien. Egal wo wir sind, überall kommt das eine oder andere Mal zu Streit. Jeder kennt's, aber keiner redet so richtig gerne darüber. Und wenn ich euch fragen würde, wer hat heute schon gestritten, weiß ich nicht, wie viele sich melden würden. Aber wisst ihr, was Statistiker herausgefunden haben? Christliche Familien, der Zeitpunkt in der Woche, wann sie sich am meisten streiten. Ratet mal, wann das ist. Wer kann es erraten? Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst. Der eine will unbedingt pünktlich kommen. Der andere will schon 20 Minuten früher kommen und der nächste am liebsten 5 Minuten zu spät, um die Einleitung zu verpassen, weil die immer langweilig ist oder was auch immer. Sonntagmorgen ist der Punkt, wo sich Christen am meisten streiten. Ist doch irgendwie traurig, oder? Aber der Streit, der ist ja nicht nur in der Familie. Und außerdem, der Streit ist ja nur vor dem Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst, dann sind alle friedlich, da streitet keiner mehr. Wie können wir lernen, nicht mehr so viel zu streiten? Weil irgendwie, man wünscht sich ja eigentlich, dass die anderen sich einfach so verhalten würden. Man selbst, dann würde man ja nicht mehr streiten, oder? Wenn alle einfach nur so lieb wären wie ich, dann gibt es keinen Streit mehr. So denken wir manchmal und doch funktioniert es nicht. Und nicht nur in unseren Familien, auch in unserem Land. Ja, man spricht in unserem Land von einer Fragmentisierung der Gesellschaft. Der Klebstoff, der unsere Gesellschaft zusammenhält, scheint immer schwächer zu werden. Und die Kräfte, die sie auseinandertreiben, scheinen immer stärker zu werden. Es gibt irgendwie immer mehr Themen, wo irgendwie es keine Einheit mehr in unserer Gesellschaft gibt und wo man auch gefühlt noch nicht mehr drüber reden kann, weil die Meinungen so stark verhärtet sind. Ja, wie stehst du zum Ukraine-Krieg und zur Waffenlieferung? Wie stehst du zur Einwanderung? Wie stehst du zur Atomkraft? Wie stehst du zu Verbrennungsmotoren? Wie stehst du damals zumindest zu den Corona-Maßnahmen? Wie stehst du zum Gendern? Wie stehst du zu Hubert Aiwanger? Wie stehst du? Und wenn eins der Themen nicht passt, oh, dann passt der ganze Mensch nicht mehr. Oh, der hat eine Meinung, die kann ich nicht akzeptieren. Die kann ich nicht hinnehmen. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und diese Liste der unversöhnlichen Streitpunkte wird gefühlt jedes Jahr länger. Jedes Jahr gibt es ein neues Thema, über das die Gesellschaft streitet und was mehr Trennung hineinbringt. Und der Bibeltext, über den ich heute sprechen möchte, der spricht genau dort hinein. Ich glaube, deswegen passt er sehr gut in unsere Situation, in unsere Familien sowieso, weil in der Familie gibt es immer wieder Streit, in unser Land, weil in unserem Land gibt es Streit und auch die Kirche, in der es keinen Streit gibt, die muss noch erfunden werden. Eines Tages im Himmel, da wird es sie geben. Ja, als Christen, so auch gerade so als freikirchliche Christen, glorifizieren wir manchmal so die Urgemeinde in Jerusalem. Und die Urgemeinde in Jerusalem, die war echt Hammer. Ich wäre gern mal dabei gewesen. Aber ich sage euch, was es da auch gab, Streit. Streit gab es da. Können wir nachlesen in der Apostelgeschichte. Wenn wir genau hinsehen, dann sehen wir jede Menge Großartiges, was da passiert. Aber wir sehen auch schon, die allererste Gemeinde hatte mit Streit manchmal zu kämpfen. Und deswegen glaube ich, ist es nicht das Entscheidende, ob wir manchmal streiten. Weil wenn es nur darauf ankäme, nie zu streiten, hätten wir alle schon verloren oder müssten alle Eremiten in der Wüste oder in der Einöde sein. Die Frage ist, wie streiten wir und was machen wir daraus, wenn es mal zu Streit kommt? Und deswegen habe ich meiner Predigt den Titel gegeben, Besiegen oder Gewinnen. Worum geht es uns im Streit? Wollen wir Menschen besiegen oder wollen wir Menschen gewinnen? Möchtest du Menschen besiegen oder möchtest du Menschen gewinnen? Denn ob Streit hilfreich ist oder nicht, hängt ganz entscheidend mit meiner Motivation, mit meinem Ziel ab. Was will ich eigentlich mit diesem Wortgefecht erreichen? Was ist mir eigentlich wichtig? Ist es mir wichtig, dass ich am Ende als Sieger dastehe? Ich habe mich durchgesetzt? Oder ist es mir wichtiger, den anderen Menschen für etwas Größeres zu gewinnen? Etwas Größeres als mich selbst. Und ich wünsche mir für mich selbst, für meine Familie, für uns als Kirche, für euch und eure Familien, für unser ganzes Land, dass wir lernen, auf eine gute Art und Weise zu streiten. Dass wir lernen, Konflikte und Meinungsverschiedenheiten so auszutragen, dass es nicht nur darum geht, den anderen zu besiegen, sondern dass es darum geht, den anderen zu gewinnen. Dazu möchten wir ja in diesen Text reinschauen von einem Mann, der ein Profi im Streiten war. Ja, der war bestimmt nicht immer nur angenehm. Manche hatten ihre Probleme mit ihm. Er konnte ziemlich gut streiten. Es war der Apostel Paulus. Und dieser Brief, in den wir heute reinschauen, ist wahrscheinlich der letzte der Briefe, den er geschrieben hat. Quasi so gesehen sein geistliches Testament vielleicht auch. Er war im Gefängnis, er litt unter grausamen Haftbedingungen. Er wurde echt schlecht behandelt. Und die meisten seiner damaligen Freunde hatten sich von ihm abgewandt. Wahrscheinlich hatten sie einfach Angst. Wenn ich zu nah bei Paulus bin, dann lande ich vielleicht auch im Knast. Und deswegen sind sie auf Abstand gegangen. Und er war relativ allein. Aber er hatte einen großen Wunsch. Seinen engsten Freund, seinen treuesten Schüler, Timotheus, den wollte er unbedingt nochmal wiedersehen. Aber er wusste nicht, ob es klappen würde. Und deswegen entschied er sich, zur Sicherheit Timotheus schon mal einen Brief zu schreiben, sogar zwei Briefe zu schreiben. Und um den zweiten Timotheusbrief geht's heute. Paulus weiß nicht, ob er seinen Schüler jemals wieder sieht, ob er ihm jemals wieder das sagen kann, was ihm auf dem Herzen brennt. Und deswegen entscheidet er sich, diese Wünsche, diese Worte, diese Gedanken, die ihm für seinen engsten Freund auf dem Herzen liegen, in diesen Brief zu packen und ihm einfach zu schreiben. Und daraus möchte ich vorlesen, aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 2, Abvers 23. Aber vorher möchte ich gerne noch mal beten. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns dein Wort, die Bibel, geschenkt hast, dass sie uns ermutigt, dass sie uns stärkt, dass sie uns zurechtweist und dass sie uns hilft, unser Leben so zu führen, dass es gelingt und dass es dir Ehre bereitet. Und ich wünsche mir, Herr, und ich bitte dich, Herr, wenn wir jetzt in dein Wort schauen, wenn ich darüber sprechen werde, wenn wir darüber nachdenken werden, dass du sprichst, dass nicht nur ich spreche und meine Gedanken, sondern dass du dein Wort in unseren Herzen lebendig machst und Dinge ansprichst, die in unserem Herzen angesprochen werden müssen. Amen. Amen. Ich lese ab Vers 23. Aber die unsinnigen und unverständigen Auseinandersetzungen weise ab. Denn du weißt, dass sie Streitigkeiten entstehen lassen. Ein Diener des Herrn jedoch, er soll nicht streiten, sondern freundlich zu allen sein. Er soll fähig sein zu lehren und er lässt sich nicht provozieren. Er weist Widersacher sanftmütig zurecht, damit Gott ihnen vielleicht eine Sinneserkennung, Änderung zur Erkenntnis der Wahrheit gibt und sie wieder zur Besinnung kommen, aus der Falle des Teufels, nachdem sie vorher von ihm für seinen Willen gefangen worden waren. Der erste Punkt, den Paulus hier setzt, ist: Vermeide unsinnige Auseinandersetzung. Vermeide unsinnige Auseinandersetzung. Timotheus war einer der Leiter der Gemeinde in Ephesus. Und als einer der Leiter der Kirche sind wohl häufig Themen an ihn herangetragen worden. Oh, das ist wichtig, da müssen wir mal in der Kirche drüber sprechen. Und das müssen wir ändern. Und das müssen wir machen. Und das müssen wir machen. Und viele von diesen Themen waren zumindest aus Paulus Sicht unsinnig. Es waren Nebensachen. Es waren Dinge, die eigentlich gar nicht so wichtig waren, aber die für manche Menschen irgendwie ganz wichtig geworden sind. Und immer, wenn das passiert, wenn wir den Fokus im Leben auf Nebensächlichkeiten legen, wenn wir Dinge ins Zentrum rücken, unsere Aufmerksamkeit und unseres Lebens, die eigentlich gar nicht ins Zentrum gehören, dann ist die Gefahr sehr groß, dass Streit und Zank entsteht. Wenn wir in der Kirche über Dinge reden, die mit dem Evangelium eigentlich gar nichts zu tun haben, dann verlieren wir unsere Einheit. Dann kommt Streit hinein, der die Gemeinde verunsichert, der die Gemeinde entzweit. Aus einer harmlosen Diskussion kann ein ernsthafter Streit werden. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Wenn wir lernen wollen, unnötige Streitereien zu vermeiden, dann müssen wir uns fragen, ist das wirklich wichtig, über das ich hier gerade streite? Ist das wirklich wichtig, wo ich mich so sehr gerade für einsetze? Und das gilt nicht nur in der Kirche, das gilt auch für meine Kinder. Das eine oder andere Mal sage ich meinen Kindern etwas mit Vehemenz und ich schimpfe mit ihnen. Ich sage, du musst das so machen. Und im nächsten Moment frage ich mich, Martin, ist das eigentlich wirklich so wichtig? Lohnt sich es jetzt diesen Aufriss zu machen, dass die Kinder mal wieder alles rumliegen lassen haben und du draufgetreten bist und dir wehgetan hast? Ist das wirklich so wichtig? Und ja, man muss über solche Dinge sprechen, aber man muss auch den richtigen Rahmen finden und fragen, wie viel lasse ich es mich kosten, diese Dinge zu klären? Paulus weiß, dass durch solche unsinnigen Streitereien viel Streit entstehen kann, viel Schaden entstehen kann. In Vers 17 sagt er, dass sogar zwei Menschen vom Glauben abgekommen sind, nur wegen solcher Streitereien. Ich war eine Zeit lang mal durch ganz viele Gemeinden unterwegs während meines Studiums und da kam ich in eine Gemeinde und hatte ein Erlebnis, an das ich mich noch gut erinnern kann. Da kam eine Frau auf mich zu und ich sagte ihr Hallo und sagt Shalom und dann fängt sie gleich an zu predigen. Weißt du, also sie kannte meinen Namen nicht. Weißt du, Bruder, Shalom ist die Anrede, die wir als Christen benutzen müssen. Shalom heißt Friede sei mit dir. Das ist biblisch. Hallo ist eine Anrede aus der Welt. Eine Anrede, die Nicht-Christen benutzen. Wir dürfen uns doch nicht mit Hallo begrüßen. Wir müssen doch Shalom zueinander sagen. Wir müssen uns doch einander den Frieden Gottes wünschen. Und die Frau hatte ganz schön Missionseifer. Sie wollte mich zum Shalom sagen bekehren. Und wisst ihr, Shalom sagen ist nichts Schlechtes. Jemanden Frieden wünschen ist etwas Großartiges. Die Frage ist, sollte es das erste Thema sein, mit dem ich mit jemand Fremdes rede? Du musst aber Shalom sagen. Ich denke, wir schmunzeln alle über das Thema und denken, keiner von uns würde so verrückt sein. Aber ich glaube, manchmal sind wir es. Vielleicht nicht mit dem Shalom sagen. Aber wir alle haben so unsere Eigenheiten, so unsere Themen, unsere Steckenpferde, die uns besonders wichtig sind, die nicht im Kern des Evangeliums stehen, aber irgendwie aufgrund unserer Geschichte, aufgrund einer Predigt, aufgrund eines besonderen Erlebnisses, das wir damit hatten, sind sie uns so wichtig geworden, dass wir sie mit großem Sendungsbewusstsein in dieser Welt, in dieser Kirche, in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie verbreiten wollen. Und solche Dinge führen zu Streit. Ja, es gibt schon Gemeinden, die haben sich gespalten, weil sie über die Position der Kanzel auf der Bühne gestritten haben. Weil sie über die Lautstärke des Lobpreises gestritten haben. Über die Dekoration der Bühne. Über alles Mögliche kann man streiten. Wie lang muss der Gottesdienst sein? Wie kurz? Welche Uhrzeit muss der Gottesdienst haben? Ganz heikles Thema. Über solche Nebensächlichkeiten, die überhaupt nicht der Kern des Evangeliums sind, kann Streit entstehen. Und der erste Punkt, um Streit zu vermeiden, ist, frag dich, ist das wirklich wichtig? Und wenn ich eine Diskussion führe, dann muss ich mich fragen, sollte dieses Thema, dieses nebensächliche kleine Thema dazu führen, dass ich mein Gegenüber nicht mehr lieben kann, dass ich es nicht mehr in den Arm nehmen kann, dass ich mich nicht mehr freuen kann, ihn oder sie zu sehen? Paulus sagt, von nebensächlichen Themen, die nur Streit bringen, sollten wir uns fernhalten. Aber noch wichtiger als das Was ist das Wie. Und dazu möchte ich jetzt kommen. Der zweite Punkt, den Paulus setzt, ist, bleibe freundlich. In einer Diskussion, in einem Streit muss ich mich fragen, was ist eigentlich mein Ziel? Ist es mein Ziel, gemeinsam zu einer Lösung zu kommen? Ist es mein Ziel, einen Menschen zu gewinnen? Oder habe ich eigentlich schon die feste, einzig richtige und ewig wahre Meinung für mich gepachtet? Und es geht gar nicht mehr darum, irgendetwas Gemeinsames zu erreichen, sondern es geht nur noch darum, den anderen dazu bringen, endlich zu kapieren, dass ich doch Recht habe und er Unrecht hat. Will ich andere besiegen oder gewinnen? Will ich mit jemandem diskutieren oder eigentlich doch gegen ihn diskutieren? Geht es mir wirklich um die Sache? Oder ist aus der Sache schon längst ein Konflikt zwischen Personen geworden? Ein Diener des Herrn, schreibt Paulus in Vers 24, soll jedoch nicht streiten, sondern freundlich zu allen sein. Er soll fähig sein zu lehren und lässt sich nicht provozieren. Vorher hat Paulus noch sehr allgemein gesprochen, jetzt spricht er direkt Timotheus an und er nennt ihn einen Diener Gottes. Wörtlich gesehen steht da nicht Diener, sondern Sklave, ein Sklave Gottes. Und Sklave, das ist ja verständlicherweise ein in fast allen Kontexten sehr negativ geprägter Begriff. Keiner will ein Sklave sein. Aber hier finden wir zumindest für Paulus die einzige Ausnahme. Für Paulus ist es nichts Schlechtes, ein Sklave Gottes zu sein. Für Paulus ist es eine Ehre, ein Sklave Gottes zu sein. Es ist eine Ehre, dem zu dienen, der alles geschaffen hat. Dem zu dienen, der alles in der Hand hält. Dem zu dienen, der mich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn auf diese Welt gesandt hat und für mich am Kreuz gestorben ist. Es ist eine Ehre, diesem Gott zu dienen. Und wenn ich sein Diener bin, dann werde ich mir auch der Abhängigkeit bewusst. Alles, was ich bin, alles, was ich habe, ist sowieso nur von Gott. Und deswegen ordne ich auch meine Wünsche ihm unter. Dann kämpfe ich nicht mehr für meine eigenen Ziele, sondern für seine Ziele. Dann ist es mir nicht mehr so wichtig, dass das passiert, was ich will, sondern dass das passiert, was Gott will. Dann suche ich nicht mehr meine eigene Ehre und die Anerkennung der Menschen für mich, sondern dann suche ich, dass die Menschen Gott und ihn als den einzig wahren Gott anerkennen. Dann zeichnet sich zu seinen Freunden freundlich zu sein, das ist hier relativ einfach, oder? Das kriegen wir alle zumindest meistens hin. Zu seinen Freunden geduldig zu sein, das ist keine große Kunst. Aber der Diener Gottes, der soll zu allen freundlich sein. Der soll auch zu denen freundlich sein, die ihm entgegenstehen. Der soll auch zu denen freundlich sein, die ihm schaden wollen. Im Streit will man auf seinem Recht bestehen, man will den anderen besiegen. Aber der Mensch, der Gott dient, wird zu Sanftmut und zur Milde herausgefordert. Er wird herausgefordert, etwas zu tun, was dem eigenen menschlichen Naturell eigentlich widerspricht. So wie du mir, so ich dir. So steckt es doch tief drin in uns. Ist der andere unfreundlich, bin ich unfreundlich. Geht der andere mir auf die Nerven, gibt's zurück. Aber der Diener Gottes, als Diener Gottes bist du und ich, sind wir herausgefordert, diesen Teufelskreis, dieses Hin und Her zu durchbrechen und einen Unterschied zu machen und sagen, ich spiele bei diesem Spiel nicht mit. Egal wie du mir, ich dir wie Jesus mir. Ich bin und bleibe freundlich. Ich bin und bleibe sanftmütig. Und ich kann euch sagen, sehr oft habe ich schon erlebt und ganz besonders bei meinen Eltern, dass Menschen mit mir diskutiert haben und obwohl sie freundlich blieben, obwohl sie die besseren Argumente hatten als ich, es ihnen nicht gelungen ist, mich in der Diskussion überzeugen. Ich bin stur auf meiner Linie geworden. Ich kann ein richtiger Besserwisser sein. Und dann bleibe ich bei meiner Position und dann verteidige ich sie und dann verteidige ich sie bis ins Grab. Aber dann gehe ich nach Hause oder liege abends im Bett und dann denke ich darüber nach und dann erkenne ich, du hattest nicht recht. Die andere Person hatte recht. Ich glaube, wären sie explodiert, wären sie ausgerastet, wäre es im Streit geendet, dann hätte diese Erkenntnis nicht gekommen. Aber weil Menschen freundlich geblieben sind, weil Menschen geduldig geblieben sind mit mir, konnte ich erkennen, dass sie eigentlich recht haben. Und da muss ich nur noch den Mut haben, hinzugehen und es ihnen auch zu sagen. So oft habe ich das erlebt. Und ich wünsche mir, dass auch wir das weitergeben dürfen. Da waren Menschen, die zwar die Diskussion nicht gewonnen haben. In der Diskussion bin ich hart geblieben, aber letztlich haben sie mich gewonnen. Und Menschen zu gewinnen, ist viel wichtiger als Diskussion zu gewinnen. Es geht jetzt auch nicht um Friede, Freude, Eierkuchen. Ja? Man darf niemals streiten, man muss immer lächeln und darf niemals seine Meinung sagen. Aber es geht um Prioritäten. Es geht darum zu erkennen, was ist wirklich wichtig. Und zwar wichtiger als jemanden zu besiegen, ist es freundlich zu bleiben. Wichtiger als im Recht zu sein, ist in der Liebe zu sein. Wichtiger als das Thema, über das du sprichst, ist fast immer der Mensch, mit dem du sprichst. Und wenn wir das beherzigen, dann bin ich überzeugt, dann können wir Menschen für die Wahrheit gewinnen. Und genau das ist das, worauf Paulus auch im nächsten Vers kommt. Vers 25 und Vers 26. Dort steht, er, der Diener Gottes, er weist Widersacher sanftmütig zurecht, damit Gott ihnen vielleicht eine Sinnesänderung zur Erkenntnis der Wahrheit gibt und sie wieder zur Besinnung kommen aus der Falle des Teufels, nachdem sie vorher von ihm für seinen Willen gefangen worden waren. Wir haben oft die schlechte Angewohnheit und vielleicht sogar gerade wir Christen, dass wir ja niemanden verletzen wollen. Wir wollen ja eigentlich niemanden wehtun. Wir wollen ja freundlich sein. Aber irgendwie müssen wir doch irgendwie das auch rauslassen, was uns ärgert. Also wählen wir einen Umweg. Anstatt mit Menschen zu reden über Dinge, die schwierig sind, reden wir über Menschen. Und wir reden darüber, was sie falsch gemacht haben. Wir wollen sie ja nicht verletzen und wenn wir nur über sie reden, tun wir doch keinem weh, oder? Ist doch auch viel einfacher, über jemanden zu reden. Da gibt mir keiner Widerworte, der andere sagt, ja, da hast du recht, der ist echt schwierig. Oh, die, ey, wenn ich die nur sehe. Und dann fühlen wir uns gebauchpinselt und sagen, ja, mit deiner Meinung hast du schon schön recht. Aber Paulus und auch Jesus hat eine andere Lösung dafür. Menschen die sich gegen ihn stellen, die falschen Lehren glauben, die Nebensachen ins Zentrum stellen, soll ein Diener Gottes in Liebe darauf ansprechen. Ich habe schon erlebt, dass Menschen mir ihr Leid geklagt haben über eine andere Person. Und ich habe den Fehler gemacht, zuzuhören und ihnen ein Ohr zu leihen und sagen, ja, kann ich verstehen, du hast wirklich recht. Und eigentlich hatte diese Person, über die wir gerade geredet haben, mir nichts getan. Aber ihr könnt vielleicht erraten, wie meine Gefühle waren, als ich dies das nächste Mal gesehen habe. Irgendwie war da ein Misstrauen in meinem Herzen. Irgendwie konnte ich sie nicht mehr richtig voller Freude in den Arm nehmen. Weil ich meinem Ohr einer Stimme geliehen habe, einer Person geliehen habe, die schlecht über sie geredet hat. Und vielleicht hatte sie jetzt sogar zu Recht schlecht darüber geredet, aber der Konflikt war nicht mit mir. Meine Aufgabe wäre es so gewesen, ey, such doch das direkte Gespräch, vielleicht unterstütze ich dich auch im direkten Gespräch. Aber unsere Aufgabe ist es, miteinander zu reden und nicht übereinander zu reden. Und ich will nicht der Heilige sein. Es ist nicht so, dass nur andere mir ihr Leid klagen und dadurch mein Herz beeinflussen. Auch ich habe schon diese Saat des Misstrauens in das Herzen anderer Menschen gesät, weil ich nicht den Mut hatte, Dinge in Liebe anzusprechen. Aber weil ich irgendwie auch drüber reden wollte. Also bin ich halt zu anderen hingegangen und habe mit ihnen drüber geredet. Und wenn man sagt, man muss mal jemanden zum Ratgeber haben, dann darf man das auch mal machen. Aber dann darf man nicht zu einem und zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten und nie das direkte Gespräch suchen. Dann darf man sich auch mal einen Ratgeber holen, aber dann auch sagen, okay, und jetzt muss ich entweder vergeben und loslassen oder ich muss in Liebe ansprechen. Tiere sind da im Vorteil. Ja, Tiere können nicht übereinander reden. Ich habe hier diese zwei Ziegenböcke. Der eine Ziegenbock kann nicht zum nächsten Ziegenbock geben. Dieser Ziegenbock, der ist total blöd. Ja. Wenn zwei Ziegenböcke ein Problem haben, könnt ihr es fast nicht sehen. Es ist ein bisschen hell. Aber im Hintergrund sieht man so zwei Köpfe, die gegeneinander rasseln. Ja. Wenn da zwei Ziegenböcke einen Streit haben, dann geht es Kopf an Kopf und dann wird es geklärt, der Stärkere gewinnt und Schluss. So soll es natürlich bei uns nicht sein. Aber es soll bei uns so sein, die können nicht übereinander reden, die können nicht Parteiungen bilden, die einen Team 1 gegen Team 2. Die müssen Konflikte direkt lösen oder müssen es lassen. Und so sollen auch wir vorsichtig sein. Erstens darin, was wir anderen erzählen und zweitens darin, wobei wir anderen Menschen unser Ohr leihen. Und solange wir Menschen schlecht über uns reden, werden immer Spannungen in unserer Familie und unserer Gemeinde sein. Das möchte ich nochmal betonen. Solange wir nicht lernen, nicht schlecht übereinander zu reden, sondern miteinander zu reden, werden immer Spannungen und Streitereien in unserer Gemeinde und unserer Familie sein. Wie viel anders soll sich ein Diener Gottes verhalten, wie Paulus es hier beschreibt. Das Ziel ist eine Sinnesänderung. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Können wir das Bild angucken. Wenn ihr auf dieses Bild schaut, ja, dann welches von den drei Mädels ist das Größte? Ja, ihr seid schon alle ganz abgeklärt. Aber wenn man das anschaut, also wenn ich es anschaue, ich habe das Gefühl, die Rechte ist die Größte, die Mittlere und die Linke ist die Kleinste. Aber manche wissen schon. Ich habe noch ein Bild, das ist vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Ja. Welcher von den blauen Kreisen ist größer? Also wenn ich das anschaue, dann sagt mir mein Auge, der rechte blaue Kreis ist größer oder mein Verstand und der linke blaue Kreis ist kleiner. Nun habe ich das Bild schon öfters gesehen und deswegen weiß ich in Wirklichkeit, beide sind gleich groß. Aber wenn ich sie mir anschaue, dann sagt mir mein Verstand erstmal, der eine ist größer, der andere ist kleiner. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Ja, diese Linien, die da im Kreis sind, sind die schräg zueinander oder parallel? Ist irgendwie schwer zu sehen, oder? Also ich finde, sie sehen echt schräg aus, aber sie sind komplett parallel zueinander. Und ein letztes Bild. Diese beiden dicken schwarzen Geraden, sind die gerade? Sind es Geraden oder sind es zwei gegenüberliegende kleine Kurven? Mein Auge sagt mir eigentlich, die sind gebogen, die sind krumm. Die obere biegt sich nach oben, die untere biegt sich nach unten. In Wirklichkeit aber sind sie beide komplett gerade und parallel zueinander. Nicht immer können wir auf unsere Wahrnehmung vertrauen. Manchmal ist unsere Wahrnehmung beeinträchtigt. Ein Streit, ein Konflikt, eine Situation. Wir haben unsere Wahrnehmung, wir haben unsere Sicht auf diese Situation und wir sind uns ganz sicher, so ist es. Wir sehen es doch, wir haben es doch selbst miterlebt. Aber nicht immer können wir auf unsere Wahrnehmung vertrauen. Paulus beschreibt, dass der Teufel uns täuscht. Dass der Teufel, der uns davon abbringen will, in Gottes Plan zu leben, uns täuscht. Und er hat 2000 oder 6000 Jahre oder wie lange es auch immer schon Menschen gibt, Erfahrung damit. Er möchte Menschen täuschen. Er möchte Menschen gegeneinander aufbringen. Er liebt Streit. Er liebt Konflikt. Er liebt es, wenn Familien auseinanderbrechen, wenn Gemeinden auseinanderbrechen, wenn Länder auseinanderbrechen. Und er möchte uns täuschen. Er möchte unsere Wahrnehmung verschleiern. Er möchte sie verändern. Er möchte uns blenden, damit wir in Streit kommen, damit wir uns gegeneinander aufbringen lassen. Und unsere Aufgabe ist es, dort als Geschwister im Glauben zusammenzustehen und uns zu helfen, dass wir uns nicht täuschen lassen. Dass wir in Liebe zum anderen hingehen und sagen, guck mal hier, ich glaube, hier hast du dich täuschen lassen. Hier kämpfst du für etwas, das es gar nicht wert ist, dafür zu kämpfen. Hier handelst du auf eine Art und Weise, die nicht gut für dich ist. Der Teufel hat dir eingeredet, es wäre gut. Irgendwie bist du dazu gekommen, du denkst, das ist das Richtige. Aber schau mal in Gottes Wort, das ist nicht gut für dich. Es wird dir auf lange Sicht schaden. In Liebe, aber auch in Wahrheit. Das ist unsere Aufgabe. Uns zu helfen, nicht diesen Täuschungen des Teufels auf den Leim zu gehen. Nicht erst viel zu spät zu merken, dass wir komplett auf dem falschen Dampfer sind. Sondern uns überführen zu lassen durch das Wort des anderen. Und da möchte ich dich fragen, hast du solche Menschen? Hast du solche Menschen, die den Mut haben und auch die Erlaubnis haben, dich mal zu konfrontieren? Dir ehrlich mal zu sagen, guck mal hier, Martin, da hast du echt einen blinden Fleck. Da verhältst du dich auf eine Art und Weise, die ist mega unangemessen. Menschen, die diesen Mut haben, braucht man, wenn man wirklich lernen will, Jesus ähnlicher zu werden und langfristig auf einem guten Weg zur Ehre Gottes sein will. Und ich wünsche dir solche Menschen und ich wünsche dir vielleicht sogar den Mut, dir solche Menschen zu suchen und auf Menschen zuzugehen und sagen, ey, ich möchte, dass du den Mut hast, in mein Leben reinzusprechen. Ich möchte, dass du den Mut hast, wenn du merkst, ich verhalte mich unangemessen, sag's mir doch, spiegel mir das doch. Hilf mir nicht, den Listen des Teufels zu verfallen. Als ich Zivi war, da war ich im Hausmeisterei tätig und jeden Morgen hatten wir so eine Tagesbesprechung. Da war der Hausmeister, das war quasi unser Chef, da war ich als Zivi und da waren dann noch so 2-3 weitere Gehilfen und wir haben gemeinsam kurz besprochen, was machen wir heute und dann ging es ab in den Tag. Und da war einer davon, einer in unserem Team, der hat schon häufiger mal Stuss verzapft. Also dem ist nicht immer so ganz gelungen, was er getan hat. Der Hausmeister, der war wirklich schon lange in der Gemeinde, lange im Glauben unterwegs, aber der war schon ziemlich genervt. Und ich habe so beobachtet, wie er Stück für Stück immer abfälliger, immer geringschätziger dem Menschen gegenüber wurde. Nicht immer, aber immer häufiger, der eben sich nicht so glücklich benommen hat und nicht so glücklich seine Projekte auch zu Ende gebracht hat. Und ich hatte die Arbeit auch nicht erfunden. Also ich habe da mein Zivi gemacht, aber ich war auch nicht immer pünktlich und immer der Allerfleißigste, sondern habe manchmal auch lieber Musik gehört, als den Saal zu saugen. Und den Mülleimer zu leeren war auch nicht meine Lieblingsaufgabe. Aber ich habe einfach gemerkt, okay, ich habe meine eigenen Baustellen, aber ich merke hier, da läuft irgendwas schief. Und dann habe ich drüber nachgedacht. Und irgendwann habe ich mein Herz gefasst und bin zu unserem Hausmeister hingegangen, ruhige Minute, 1:1, habe gesagt, ey, ich habe hier was beobachtet. Ich habe das Gefühl, so wie du mit ihm umgehst, das ist nicht so gut. Das ist irgendwie nicht biblisch und eigentlich wollen wir ihn doch gern für Jesus gewinnen und du kanzelst hier ihn dauernd ab. Was denkst du denn darüber? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat ein bisschen nachgedacht und dann hat er mich angeschaut und gesagt, Martin, du hast den biblischen Weg gewählt. Ich werde darüber nachdenken. Und der Held der Geschichte aus meiner Sicht bin nicht ich. Ich habe den Mut gehabt, was anzusprechen. Aber der Held der Geschichte ist der Hausmeister. Er hat einen Fehler gemacht, aber er war bereit, es anzunehmen von seinem Zivi. Er war lange Jahre im Glauben, viel mehr als ich. Er hat schon viel mehr erlebt als ich. Aber er war bereit, diese Sache anzunehmen. Sagen, ja, Martin, da ist was dran. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir bereit sind, anzunehmen, wenn uns jemand in Liebe was sagt. Und gleichzeitig, dass wir es wirklich auch in Liebe sagen. Dass wir es nicht sagen, um dem anderen einen reinzudrücken. Dass wir es nicht aus einer besserwisserischen Haltung machen, guck mal, wie heilig ich schon bin, das kannst du auch noch werden. Sondern, dass wir es in Liebe und Demut sagen, in dem Wissen, dass wir alle manchmal getäuscht werden. Dass wir alle nicht immer auf unsere Wahrnehmung uns verlassen können. Dass wir alle unsere Grenzen haben. Ich möchte zum Schluss kommen. Als Diener Gottes sollen wir unnötigen Streit vermeiden. Wir sollen zu allen freundlich sein. Wir sollen Glaubensgeschwister liebevoll konfrontieren, wenn wir beobachten, dass sie schlechte Entscheidungen treffen. Falsch streiten, das bedeutet, wir wollen Menschen besiegen. Wir wollen unbedingt Recht haben. Wir wollen Inhalte wichtiger als Menschen ansehen. Und damit Menschen schaden. Richtig streiten, das bedeutet, freundlich zu sein, Menschen zu lieben, Menschen für etwas Größeres gewinnen zu sollen. Bereit zu sein, auch mal einzustecken, sich nicht provozieren zu lassen, liebevoll zu konfrontieren. Und ich bin überzeugt, wenn wir so leben, dann können wir Friedensstifter sein in unserer Familie, in unserer Kirche, in unserer Nachbarschaft, in unserem Land. Ich möchte gerne abschließen mit einem Text aus Matthäus 5. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Augen zumachen. Ich habe es nicht an der Wand, einfach auf euch wirken lassen. Ein Text von Jesus. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die auch euch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ihr aber sollt vollkommen sein. So wie ich, euer Vater im Himmel, vollkommen bin. Gott, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, Herr, dass ja, du uns dein Wort gegeben hast, um uns auch einen Spiegel vorzuhalten, um uns herauszufordern. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der jetzt hier sitzt, Herr, dass du ja, vielleicht jetzt einen Finger in unser Herz legst, gerade dort, wo wir es brauchen. Dort, wo wir in Streitereien uns verwickelt haben, die eigentlich total unwichtig sind. Dort, wo wir in Streitereien nur darauf bedacht waren, zu siegen und nicht Menschen zu gewinnen. Dort, wo wir nicht den Mut hatten, Dinge in Liebe anzusprechen, sondern stattdessen über Menschen schlecht geredet haben. Ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, Herr. Und ich weiß aber auch, Herr, dass wir das aus unserer eigenen Kraft nicht schaffen können. Aber ich danke dir, dass du uns deine Liebe schenken möchtest. Dass du, der du, als du geschlagen wurdest, noch gesagt hast, Vater, vergib ihnen. Der du geliebt hast, selbst den, der dich verraten hat. Dass du auch diese unglaubliche, überfließende, einmalige Liebe in unser Herz schenkst. Und diese Liebe unser Herz verändert, uns die Kraft gibt, nicht nur unsere Freunde zu lieben und gut zu behandeln, sondern auch die, die gegen uns sind. Amen. Amen. Ich möchte gerne schließen mit einer kurzen Geschichte von meinem ehemaligen Seminardirektor. Ich habe Theologie studiert und der Seminardirektor damals, der ist mittlerweile schon verstorben, eine Geschichte, die mein Herz bewegt hat, die er erzählt hat. Er war neuer Pastor in einer Stadt in der damaligen DDR. Und damals war es noch so, dass die Freikirchen total außen vor waren. Und so ging er einmal den Bürgersteig entlang und ihm kamen zwei Pfarrer entgegen, zwei evangelische Pfarrer. Und die evangelischen Pfarrer waren im Gespräch und sie sahen ihn kommen, den Pastor der Sekte. Und was machten sie? Sie wechselten die Straßenseite. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat auch die Straßenseite gewechselt. Amen.